auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Tuchfühlung, dem Podcast der Tucher Kulturstiftung. Mein Name ist Florian Abe und ich bin heute an einem besonderen Ort in der Nürnberger Altstadt, nämlich der alten Ratskirche St. Sebald. Die Sebalduskirche liegt westlich neben dem Nürnberger Rathaus und ist seit jeher eng mit den Nürnberger Patrizierfamilien verbunden. Diese Verbindung erkennt man auch heute noch anhand von zahlreichen Stiftungen im Kircheninnenraum. Über die Rolle von Kunst in der Kirche, das Berufsbild des Pfarrers und die Herausforderungen, die sich mit diesem Berufsbild verbinden, spreche ich heute mit dem geschäftsführenden Pfarrer der Sebalduskirche, Dr. Martin Bruns. Ich freue mich auf das Gespräch.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Lieber Martin, du bist der geschäftsführende Pfarrer von St. Sebald und St. Egidien. Was muss man sich darunter vorstellen?
Die meisten Leute denken ja als erstes immer, ein Pfarrer, jetzt mal ganz platt gesagt, der arbeitet nur am Sonntag und was macht er eigentlich den Rest der Woche? Bei dem Thema geschäftsführender Pfarrer kommt schon zum Ausdruck. Also ich kümmere mich und bin verantwortlich für die ganzen laufenden Geschäfte. Und da geht's natürlich dann los, von Bauunterhalt über Strategieentwicklung. Wie entwickeln wir überhaupt Kirche jetzt in solchen Umbruchzeiten? Was ist unsere Aufgabe? Und dann eben auch noch das, wo man sagt, das gehört zum Pfarrer dazu, Taufe, Trauung, Beerdigung, Gottesdienste und seelsorgerliche Gespräche.
Das heißt, wir sind gleich in so einem technischen Feld, denn man kann sich ja tatsächlich vorstellen, eine Kirche, vielleicht kennt man das vom Dorf, da kommt dann der Pfarrer einmal reingereist und hält einen Gottesdienst ab. Hier in St. Sebald ist es natürlich anders, denn allein die Dimensionen der Kirche suggerieren schon, dass das nicht irgendeine Kirche ist, sondern eine Kirche mit einer wahnsinnig lange Geschichte und einer kulturellen Bedeutung. Und wenn man sagt, du bist der geschäftsführende Pfarrer, was bedeutet das für das Organigramm sozusagen einer solchen Kirche? Was gibt es denn da noch für Leute, die da arbeiten?
Das entwickeln wir eigentlich genau im Moment neu, das Organigramm, weil wir auch da aus einer alten Struktur kommen und Kirche ist insgesamt jetzt im Umbruch. Das heißt, eigentlich haben wir, wenn man so will, von der Landeskirche zugemessen ein Personaltableau, das wir zur Verfügung haben. Wir stellen aber einfach fest, mit den wunderbaren großen Kirchen, genau mit diesem Erbe und den Anforderungen, aber auch den Chancen mitten in der Altstadt von Nürnberg, kommen wir mit dem Personaltableau überhaupt nicht zurecht. Und deswegen stelle ich, und das ist ja schon dann die Aufgabe, zusammen mit dem Kirchenvorstand, der ist das eigentliche leitende Gremium, wir entwickeln jetzt eine Strategie, wie wir in solchen Umbruchzeiten für die Arbeit und die Chancen, die wir haben, quasi ein Personalorganigramm, aber auch wirtschaftlich uns neu auf die Beine stellen.
Was heißt das konkret für deinen Arbeitsalltag? Wie muss man sich das so vorstellen als geschäftsführender Pfarrer?
Also es gibt formal einfach auch ein Pfarramt. Da laufen die Geschäfte zusammen, auch Termine, Anfragen, Organisation, die zu erledigen ist. Ganz konkret muss ich fast so krass sagen, schaut bei mir jeder Tag anders aus. Ich versuche, die Woche zu strukturieren, habe viele Termine, auch schöne Termine, und dann kommen ganz, ganz viel unvorhergesehene Sachen rein. Natürlich auch immer mal kleine Katastrophen, die eben sich durch bauliche Geschichten ergeben können, aber eben auch zwischen Personen, menschlich, strukturell oder auch gemeindlich mit den Menschen aus der Gemeinde, kommunikativ sozusagen sehr viel. Und dann aber geht es auch zentral um Absprachen über unsere Gemeinde hinaus, also im größeren kirchlichen Umfeld. Wie entwickeln wir uns? Dieses Ganze gehört mit zu meinen Aufgaben. Und da versucht man, die verschiedenen Bälle, so nenne ich es jetzt wirklich mal, in der Luft zu halten und aufzupassen, dass nicht zu viele runterfallen.
Bevor wir vielleicht gleich auf St. Sebald als Kirche nochmal zu sprechen kommen, vielleicht die Frage: Wie bist du auf diese Stelle gekommen?
Also ich habe mich für St. Sebald tatsächlich, das ist auch eine Herzenssache, aber die gehört ja nicht immer damit zusammen. Formal gesprochen bewirbt man sich auf Stellen, die ausgeschrieben sind in einem Amtsblatt der Bayerischen Landeskirche, weil ich Pfarrer der Bayerischen Landeskirche bin. Jetzt hat sich's tatsächlich so gefügt, und das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen anschauen, dass ich in meiner Biografie auch ganz viel empfinde mit St. Sebald. In meiner Jugendzeit, ich bin selber Nürnberger, bin ich durch den damaligen Kirchenmusiker Werner Jakob, der eine ganz prägende Person hier war, auch kulturell an die Kirche rangewachsen und habe mit ihm ganz viele Sachen gemacht in der Sebalduskirche. Auch eben das Musikfest ION gemeinsam gestaltet. Und da,
das sind die internationalen Orgeltage?
Ja, genau. Und da bin ich einfach emotional sozusagen an das Kirchengebäude rangewachsen, habe tolle Sachen Tag und Nacht und Konzerte und Projekte erlebt. Und dann habe ich mich einfach für den Pfarrberuf entschieden, auch wenn man so will, in die Wiege gelegt, weil mein Vater auch Pfarrer war. Mhm. Ich sag's anders, ich wusste, was das Arbeitsfeld eines Pfarrers ist, und das hat mich schon immer fasziniert, weil es eben die absolute Bandbreite ist. Von Geburt bis Tod ist einfach in dem Pfarrberuf alles enthalten. Deswegen war jetzt auch die Antwort drauf, was macht ein Pfarrberuf aus? Eben das pralle und volle Leben.
Und vermutlich hast du dadurch auch nochmal, dass du diesen familiären Bezug hast, nochmal ein ganz anderes Bild auch auf den Wandel dieses Berufs, kann ich mir vorstellen.
Ja, sicher auch, genau. Aber ich sage, die Bandbreite des Berufs eines Pfarrers ist das pralle Leben von der Wiege bis zur Bahre und dann aber eben auch von den Finanzen bis zum Gebäude, bis zur Struktur und vor allem natürlich jetzt auch Seismograf der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage. Und wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Verantwortung überhaupt noch als Kirche an so einem bedeutenden Ort? Was können wir da auch für Impulse geben oder mitdiskutieren oder Antworten geben? Und diese Gesamtgemengelage gehört dann in eine Struktur gegossen und natürlich auch mit Personen ausgestattet, die wir eigentlich erstmal nicht haben, die ich aber jetzt sozusagen auch aufbauen will.
Was du gerade beschreibst, ist ja, erfordert enorme Kompetenzen in verschiedenen Bereichen, und das trifft sich ganz gut mit deiner Biografie, denn du bist nicht nur Theologe, sondern du bist auch Kunsthistoriker. Ich habe gelesen, du hast an verschiedenen Orten, also Erlangen, Rom, Heidelberg, Berlin, Kunstgeschichte und evangelische Theologie studiert und hast darum ja auch vielleicht nochmal einen ganz anderen Zugang auch zu diesen Diskursen und auch den Objekten in St. Sebald. Würdest du das unterschreiben?
Ja, absolut. Wenn ich es nochmal zuspitzen würde, das Theologiestudium, aber das betrifft ja auch andere Fächer. Manche haben im Theologiestudium auch eine Krise, weil sie mit einem bestimmten Erwartungshorizont an ein Theologiestudium kommen, entweder mit Fragen auch, ich sag's mal so drastisch, über sich selbst in ihrer biografischen Entwicklung, aber natürlich auch mit Fragen zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage, aber natürlich auch zu Gott. Ich muss für mich sagen, dass ich über die Kunstgeschichte, wo ich schon immer auch Affinitäten hatte und Begeisterung ausgelöst hat bei mir, nochmal einen anderen Zugang auch zur Theologiegeschichte gefunden habe. Mhm. Also mein Schwerpunkt ist eigentlich Theologie und Kirchengeschichte, und da ist natürlich eine Urkundenform im besten Sinne die Kunstgeschichte, weil sie ja weltweit ausdrückt und Artefakte produziert hat, wie Menschen zu einer bestimmten Zeit ihren Glauben gedeutet haben.
Und ich glaube, das leitet wirklich wunderbar zur Kirche St. Sebald über, denn die Sebalduskirche gilt als die älteste Pfarrkirche in Nürnberg, und sie war die Kirche des Patriziats, also in unmittelbarer Nachbarschaft direkt neben dem Rathaus von Nürnberg gelegen, war das die Kirche, in der die Familien auch ihre Memoria, also ihre Erinnerungen versammelt haben mit Stiftungen. Das geht über Fensterstiftungen, das geht über Altäre, die gestiftet worden sind, oder auch Gedächtnisbilder. Und ich denke, das ist ganz toll, auch für die Kirche ein Gewinn, für die Sebalduskirche, dass jemand dann dort arbeitet, der genau ein Gespür für diese Seite auch der Kirche hat. Was ist für dich vielleicht ein besonders schönes Objekt in diesem Konglomerat an den Objekten, die es heute noch in dieser Kirche gibt?
Das ist eine total schwere Frage, weil ich eben, du hast ja eigentlich gerade geschildert, der Pfarrberuf ist ein sehr vielfältiger und ein sehr großer. Klar, ich habe Kunstgeschichte studiert und da schlägt auch mein Herz. Aber ich habe eine ganz andere Aufgabe jetzt im laufenden Prozess. Also ich gehe beim Tagesrhythmus nicht durch die Kirche und wandle schöngeistig und schaue mir dann die Altäre und
so,
Kunstwerke an.
Wie wir es im Vorgespräch tatsächlich gemacht haben, denn wir kommen gerade direkt aus der Sebalduskirche und haben gesprochen. Ja.
Aber das sind dann die schönen Momente. Ja. Und die sind aber sehr selten. Also das sage ich jetzt mal wirklich. Und das ist aber dann auch, das ist wiederum das Besondere und auch das Schöne des Pfarrberufes, weil ich sozusagen dienstlich mit jemandem wie mit dir jetzt durch die Kirche gehe und durch deine Fragen meine eigene Kirche neu entdecke. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Wir waren an so und so vielen Objekten, Und du hast Fragen gestellt, ich habe geantwortet, du hast wieder geantwortet und wir kommen in Dialog im Kirchenraum, wie seit 700 Jahren eben auch schon Leute. Mhm. Und das finde ich dann doch sehr, also auch bewegend und begeisternd und es macht mir große Lust und Freude. Aber die Vorstellung, dass ich sozusagen so und so oft die Woche da durchlaufe, ist nicht so, weil ich eben einfach meine Berufswege da abgehe und das führt natürlich auch zu einer Berufsblindheit und gerade eben durch die Fragen der anderen und ist dann wieder was ganz Theologisches, werde ich angestoßen, eben auch einen neuen Blick nochmal auf die Dinge zu werfen und das ist eigentlich was sehr Schönes. Du merkst, ich kreise ein bisschen drum, mich fokussieren zu müssen, welches Kunstwerk für mich besonders ist. Ich finde, also diese Baldurskirche ist einfach unfassbar reich. Das ist das eigentlich Schwierige. Und man kann nur immer wieder die Dinge neu entdecken.
Ja.
Und es gibt ganz kleine Objekte, in denen ganz viel drinsteckt. Mhm. Und es gibt große Objekte, die einen erstmal anspringen. Und eben tatsächlich durch die Fragen der anderen stößt man immer wieder auf neue Dinge. Und eben auch in der 700-jährigen Geschichte ist es natürlich so breit aufgefächert. Das ist einfach unfassbar. Aber wenn ich mich jetzt einfach fokussieren muss, ist es natürlich das Sebaldus-Grab auf der einen Seite. Auch das Taufbecken, da standen wir mit dem Blick über die ganze Kirche. Auch nochmal emotional, weil es dann mit meinem Beruf verknüpft ist und einfach ganz verschiedene Taufen. Und ich habe es ja da auch gesagt, also aufgedröselt, Albrecht Dürer, kann man die Bedeutung auch der Taufe daran aufspielen, darlegen. Und auch ganz persönlich für mich, das ist jetzt sehr persönlich, quasi vor dem Tucher-Epitaph saß mein Vater immer und hat in eine bestimmte Richtung geschaut und das habe ich natürlich auch vor Augen. Und er hat eben auch gesagt, jetzt fokussiert auf das Tucher-Epitaph, die Gnade im Rücken. Ja, weil da Maria mit dem Jesuskind thront und der Blick war aber von ihm auf das Sebaldusgrab und gegenüberliegend die Schöpfungsgeschichte und den Sündenfall. Also ganz fokussiert die Sünde vor Augen und die Gnade im Rücken in diesem Horizont.
Das ist natürlich ein wunderbares Stichwort, denn auch die Familie Tucher hat zahlreiche Stiftungen in der Sebalduskirche, die auch noch heute zum Teil dort erhalten sind. Ganz präsent eben das Epitaph des Lorenz Tucher aus dem Jahr 1513. Und das gliedert sich ja ein in so einen Stiftungskomplex, der zum Beispiel auch gerade noch weiter erforscht wird von unserer Stipendiatin, unserem Tucher-Fellow Kerstin Kaiser-Reissing, die in der nächsten Folge im Gespräch sein wird. Aber es ist toll, dass sich eben auch heute noch, noch diese Spuren eben erhalten haben. Und was ich zum Thema des Epitaphs ganz toll finde, ist auch die Totentafel daneben aus dem Jahr 1507. Und das ist vielleicht wenigen bekannt, dieser ganze Ritus darum herum, um die Memoria. Früher war es üblich, dass Menschen, Patrizier, eben Totenschilde gestiftet haben für einzelne Personen. Und die Tucher-Familie hat damit gebrochen und Totentafeln installiert. Und diese Namen reichen bis ins 14. Jahrhundert hinein. Sie wurden aber 1507 sozusagen dann gesammelt. Und eben bis in die Gegenwart. Tatsächlich ist der letzte Eintrag aus dem Jahr 2023. Und das finde ich doch faszinierend. Ich beobachte auch teilweise, wenn ich die Kirche besuche, dass Menschen genau an diesen Punkten stehen bleiben. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen diese patrizischen Stiftungen heute noch für die Gegenwart?
Das ist eine ganz spannende Frage aus meiner Perspektive. Eben genau, wie entwickeln wir Kirche an solchen besonderen Orten, die diese Chancen haben, im 21. Jahrhundert neu? Also früher hätte man es Mäzenatentum genannt, dann Patronat. Und heute geht es ja einfach um die Frage, wer engagiert sich, welche gesellschaftlichen Gruppen in der Kirche und tragen sie. Weil die Kirche wird untergehen, wenn nicht Einzelpersonen und dann eine Gemeinschaft sie trägt, entwickelt und fortträgt in die Zukunft. Gerade in den Umbrüchen und mit allem, wie Kirche auch in Frage steht, zu Recht gilt es aber umso mehr jetzt in der Krise eben zu schauen, wie können wir sie entwickeln. Dafür sind natürlich die alten Patronatsstiftungen für mich Andockstellen, sage ich jetzt mal. Wir kommen hier aus einer reichen Tradition und spiegeln die Geschichte der Stadt Nürnberg einfach wieder. Weil, wie du gesagt hast, alle Patrizierfamilien sozusagen ihre Bereiche in der Kirche hatten und die in den letzten Jahrhunderten natürlich gefördert, gepflegt, unterhalten, gestützt, auch finanziell getragen haben. da muss man sich einen fundamentalen Abbruch vorstellen im 19. Jahrhundert. Und jetzt tragen wir als Kirchengemeinde natürlich mit Unterstützung von öffentlichen Geldern Stadt, Staat und Landeskirche diese Kirche. Aber es ist eigentlich auch da wieder für mich als Geschäftsführer und Pfarrer eine wahnsinnige Herausforderung, schon allein dieses Gebäude im Unterhalt zu tragen. Von Wartungskosten. Wir reden noch gar nicht von irgendwie großen Instandhaltungsmaßnahmen oder Denkmalthemen, die horrende Kosten verursachen, sondern einfach nur die laufenden Kosten eines Jahres, dass man Monitoring und so weiter macht, ist einfach schlichtweg für uns als Kirchengemeinde nicht zu finanzieren.
Und wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
Da entwickle ich jetzt sozusagen auch Teil unseres Organigramms, wie wir das auch gesellschaftlich relevant neu aufstellen. Mhm. Von unserem innersten Aufgabe, Evangelium zu verkündigen, auf welche Weise auch immer, durch die Gottesdienste, aber auch durch gemeindliche Aktivitäten und Leben, bis hin in die Organisation und Unterstützungsform. Und da sage ich, was ich meinte eben, ist das die alte Form des Patriziates eigentlich eine sinnvolle Andockstelle, ja. Mhm. Wir haben so reiche Traditionen und wo lassen die sich und in welcher Form, auch Rechtsform, im 21. Jahrhundert neu beleben? Und da bin ich auch mit der Tucher Familienstiftung in guten Kontakt und Gespräch, weil wir letztendlich ja beide das gleiche Anliegen haben, in unserer Gesellschaft positiv zu wirken.
Es ist interessant, diesen Punkt der Herausforderung noch ein bisschen vielleicht zu vertiefen, denn es verknüpft sich hier ja eine Bestandserhaltungsfrage auch mit einer inhaltlichen Vermittlungsfrage vielleicht. Denn es gibt zahllose Epitaphien, das heißt sozusagen Gedächtnisbilder von einzelnen Familienmitgliedern der Tucher-Familie, zum Beispiel von Barbara Tucher aus dem Jahr 1485. Zahllose der Patrizierfamilien in Nürnberg haben vergleichbare Epitaphien dort gestiftet. Dazu kommen Altäre und so weiter. Viele dieser Epitaphien und dieser Gegenstände sind ja in ihrem ursprünglichen Zweck vielleicht gar nicht mehr so richtig erhalten. Zum Teil dadurch, dass Familienzweige ausgelöscht sind, auch verstorben sind und dort keine tatsächliche Pflege von Angehörigen zum Beispiel stattfinden kann. Oder weil sich Funktionen erledigt haben, sage ich jetzt mal, dass Altäre gar nicht mehr von einzelnen Vikaren, also sozusagen den Personen, die diese Altäre bespielt haben, bespielt werden, weil man sich jetzt auf einen Hauptaltar oder so fokussiert. Wie kann man sozusagen diesen Konflikt, oder ist es ein Konflikt, dieses Interesses an dem Kunstwert dieser Gegenstände und seiner tatsächlichen innerlichen Funktion nochmal zu verbinden?
Ich glaube, das hängt einfach wirklich auch von den Interessen der Menschen und Besucher ab. Und da kommt jeder ja mit einer unterschiedlichen Intention. Wenn ich als Tourist irgendwo unterwegs bin, dann gehe ich natürlich auch mit offenen Augen durch alle möglichen Kirchen und schaue mir die auch erstmal auch unter kunsthistorischem Aspekt an und gehe jetzt wirklich, also jetzt auch wieder ganz persönlich gesprochen, nicht von Altar zu Altar und versuche da irgendwie meine Religiosität oder den Glauben zu steigern. Ja. Das ist vielleicht auch ein fundamentaler Unterschied eben zu einem katholischen Verständnis oder so, ja. Unsere Aufgabe als evangelische Kirchengemeinde in der Nürnberger Innenstadt ist tatsächlich, dass wir dieses reiche kunstgeschichtliche Erbe auch geistlich nutzen wollen. Mhm. Wir haben dazu auch, Gott sei Dank, von der Landeskirche eine halbe Stelle. Das ist unsere Gäste- und Touristenseelsorge, die eben Formate entwickelt mit vielen engagierten ehrenamtlichen Kirchenführungen und eben sowohl kunsthistorisch diese Werke erschließt und dann gibt's aber natürlich immer das Plus. Das heißt, man ist sofort mit den Leuten in Gespräch über ihre Brüche mit der Kirche, ihre Enttäuschungen, aber eben auch eigentlich die Sehnsüchte. Ja, wenn ich da eine Frau mit einem Kind im Arm sehe, Maria mit Kind, dann kommt man über eigene Kindheitserfahrungen zum Beispiel ins Gespräch. Und das sind ja eigentlich die Gespräche, die auch unsere Aufgabe und Funktion von Kirche heute darstellen. Also es kann sich in jedem kunsthistorischer Betrachtung auch eben im Kirchenraum ein Mehr ergeben. Und das ist vielleicht auch das Mehr im Unterschied zu einem Museum.
Das ist ein tolles Potenzial, was sich wirklich verschränkt zwischen diesen Inhalten der Bilder und ihrem Kunstwert und der Message, sag ich jetzt mal, die die Kirche vielleicht da auch transportieren möchte.
Ja, und die muss ich natürlich übersetzen. Mhm. Ja, also, und die Frage ist ja schon, wie übersetze ich die Bilder? Mhm. Viele von, also viel, was wir jetzt fachspezifisch sagen würden, Ikonografie erschließt sich ja heute gar nicht mehr.
Ja.
Ich sehe da jetzt mal
abstrakt. Das heißt, die Sprache der Bilder, die Ikonografie.
Die Darstellung, was die damals ausgesagt haben. Oder also wir beide können durch die Kirche laufen und sehen an den Attributen der Heiligen, welcher Heilige das ist. Und ich könnte jetzt dann da zu viele Geschichten erzählen. Aber die meisten Menschen sagt diese Bildsprache ja eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Und das bietet aber ja gerade eine Chance, darüber ins Gespräch zu kommen. Und über die Faszination der Bilder und dann über die Personen, die dargestellt sind, über deren Lebensgeschichten und die eigene Lebensgeschichte. Mhm. Und letztendlich, jetzt mal ganz banal gesagt, suchen wir oder sind wir als Menschen, egal in welcher Facette der Geschichte, ja vor den gleichen lebensbiografischen Herausforderungen.
Mhm. Wir haben darüber kurz gesprochen in unserem Vorgespräch. Wir sind nämlich jetzt gerade hier in deinem Büro. Ja, wir haben den Ortswechsel gemacht und sind nach der Begehung der Kirche hier in dein Büro gegangen und haben aber in der Kirche auch Abbild oder Darstellungen gesehen, die vielleicht heute als problematisch und vielleicht auch damals natürlich als problematisch schon zu bewerten sind. Dazu zählen antisemitische Darstellungen vor allen Dingen, die sich in Bildern finden oder auch in Skulpturen. Wie gehst du als Pfarrer und auch als leitender Pfarrer mit diesen Konflikten um?
Eine ganz klare Aufgabe der Vermittlung und auch der klaren Abgrenzung unserer ganzen Kirchengemeinde. Also jetzt mal in Theologensprech oder Managersprech. Wir haben hinter uns ein Leitbild- und Profilprozess und da ist das eine ganz klare Aufgabe, wie wir uns dazu positionieren. Ich müsste jetzt sozusagen länger reden, das ist auch eines der ganz faszinierenden Themen, die ich aber jetzt hier nicht ausbreiten kann. Wir sitzen hier nebenan in dem historischen Seebalder Pfarrhof, der parallel zur Kirche entstanden ist und auch ein faszinierender Raum ist. Und bei der Instandsetzungsmaßnahme in den letzten Jahren haben wir eben in dem Pfarrhaus einen jüdischen Grabstein und einen jüdischen Segensspruch entdeckt. Und wir haben sozusagen nicht nur die antijüdischen Darstellungen in und an der Kirche bis hin zu der schlimmsten Darstellung an der Kirche, wo Juden zusammen mit einem Schwein dargestellt werden. Und wir haben uns damit beschäftigt, klares Konzept entwickelt, zusammen mit der israelitischen Kultusgemeinde einen Ausstellungsraum entwickelt hier im Seebalder Pfarrhof und werden das Thema in Zukunft in und an der Kirche auch weiter behandeln. Sowohl durch Statements, als auch natürlich durch Didaktik, Vermittlung, Führungen und so.
Toll, vielen Dank. Also das klingt nach einer wirklich schönen Perspektive und lädt natürlich umso mehr zum Besuch auch der Kirche ein und diese vielschichtigen Aspekte und die vielschichtigen Zugänge zu dem Bildprogramm auch zu entdecken. Wir haben unsere Instagram-Community gefragt nach Fragen zum Pfarrberuf.
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird es spannend. Fragen zum Pfarrberuf und Klischees zum Pfarrberuf. Ich fange mal mit einem etwas heiklen Klischee an, ja, damit wir uns auf eine etwas lustigere Frage dann zubewegen können. Und zwar ein Klischee wurde genannt, Pfarrer sind realitätsfern, abgehoben und nicht nah an den Menschen. Mein Eindruck im Gespräch war jetzt ein anderer, aber wie siehst du das? Bist du da die Ausnahme oder wie würdest du die Zunft der Pfarrer und Pfarrerinnen beschreiben?
Ich glaube, das kann jeder eben, ich müsste jetzt zurückfragen, was hast du erlebt? Warum bist du zu dieser Meinung gekommen? Ich kenne natürlich viele Kolleginnen und Kollegen und kann das nicht bestätigen einfach. Ja, wir sind alle hoch engagierte und hoch motivierte Menschen, die viel, viel, viel mehr arbeiten, als sie eigentlich müssten und sich eigentlich viel zu viel abstrampeln, weil sie eigentlich ja irgendetwas wollen, erreichen wollen. Und aber anscheinend gibt es ein Defizit, dass dieses Message nicht rüberkommt. Oder eben genau die Erfahrung, dass aufgrund von irgendwelchen Begebenheiten, die ich natürlich bedauere, das Bild entstanden ist. Also ich hoffe, dass ich mein Bestes tue, dass
den ich Eindruck habe hoffentlich ich schon.
Nicht bei vielen Menschen, aber ja, kann immer passieren und es ist natürlich schade.
Ich hoffe, dass dieser Beitrag jetzt in unserer Podcast-Welt auch dazu beiträgt, dieses Klischee zu bekämpfen. Und eine Ganz andere Frage, in eine ganz andere Richtung. Wie lange dauert es eigentlich, die Kirche sauber zu machen? Und wie kommt man oben an den Kerzen an?
Ja, das ist auch eine Frage, mit der ich mich dann eben beschäftigen muss. Also man bekommt diese Kirche sicher nicht sauber. Wir sind mitten in der Altstadt von Nürnberg. Und jeder, der in der Altstadt wohnt, weiß, dass nach einer Woche sich eine bestimmte Staubschicht sowieso niedergelegt hat auf allem, was in einem Wohnhaus auch ist. Also der Feinstaub ist auch wirklich krass. Und das ist natürlich jetzt wieder eine denkmalhistorische Herausforderung. Wir gehen wirklich mit dem Staubsauger durch die Kirche, aber ich weiß natürlich, dass sich dann automatisch auf allem anderen auch etwas ablegt. Und das ist eine Schmutzschicht, die ist gefährlich. Die zerstört auch die Kunstwerke, aber natürlich auch die Orgel und verursacht Riesenkosten. Also das gehört in das Feld, Riesenherausforderungen. Wir gehen es an mit systematischen Reinigungen, auch eben durch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker. Aber das sind eben fast nicht zu leistende Kosten. Orgel wurde vor 8 Jahren jetzt grundgereinigt. Da sind wir gleich in einem mehrere hunderttausend Euro Bereich, ja. Aber die Grundreinigung, die man leisten kann, Bänke, Böden, wird durch unser Personal gestemmt. Alles andere, da gibt es ja auch dann die kunsthistorischen Desaster, wenn Messnerinnen oder Messner eben an Kunstwerke gehen und die nachzeichnen oder malen, wie damals in Spanien. Sowas verhindern wir eben natürlich auch, klar.
Toll, wir haben gerade auch 2 Skulpturen gesehen, die gerade erst frisch sozusagen gereinigt worden sind, restauriert worden sind. Und der Unterschied in der Farbigkeit zu denen, die bisher noch nicht gereinigt oder schon längere Zeit nicht gereinigt worden sind, ist ja wirklich enorm.
Ja. Unfassbar, ja. Und aber natürlich sehe ich gleich die Zahl dahinter. 2000 Euro pro Figur. Mhm. Also liebe Leute, spendet schön.
Ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Dr. Martin Bruns für das sehr interessante Gespräch und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir weiter über die Sebalduskirche und über die nachreformatorischen Stiftungen mit der aktuellen Stipendiatin der Tucher Kulturstiftung als Tucher Fellow Kerstin Kaiser-Reising. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen.
Auf jeden Fall, der ist super. Ich schaue da auch jeden Tag als erstes rein. Der ist so schön gestaltet.
Vielen Dank für dieses Kompliment. Danke, Martin Bruns.
Ja, ich danke.
Auf Wiedersehen.